بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والصلاة والسلام على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Es geht weiter. Allah جل وعلا sagt: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Und er wandte sich von ihnen ab und sagte: O mein Kummer über Yusuf. Und seine Augen wurden weiß vor Trauer, während er seinen Schmerz unterdrückte. Das heißt also, nachdem er diese Nachricht bekommen hat, dass Benjamin jetzt auch noch nicht nach Hause kommt, hat er sich erinnert an Yusuf a.s. Und das ist ja normal, dass man, wenn man das Gleiche nochmal erlebt, an das Erste sich erinnert. Also hat er hier Yusuf erwähnt und dabei hat er so sehr geweint, bis er sein Sehvermögen verloren hat. Und seine Augen wurden weiß, also er hat nicht mehr sehen können. Das heißt, Ibn Atiyya rahimahullah sagt, und seine Augen wurden weiß, das heißt durch das anhaltende Weinen, das die Frucht der Trauer ist. Also deswegen konnte er nicht mehr sehen. Und Abu Hayyan sagte, offensichtlich wurde er blind, aufgrund der Aussage, also woher haben wir das, dass es jetzt die Blindheit ist, dass die Augen weiß wurden, weil später, wenn er dieses Kleid bekommt und daran riecht, sagt Allah, فَرْتَدَّ بَصِيرًا. Da wurde er wieder sehend, da konnte er wieder sehen. Also vorher konnte er nicht sehen. Deswegen wurde er blind, also das ist die Ansicht einiger oder vieler gelehrt. Sa'id ibn Jubayr, rahimahullah, der Tabi'i, sagte, bei Ya'qub gab es nicht das, was in unserem Buch an der Formel des Istirja' steht. Istirja' ist was? Dass du sagst, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Wie Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen beschrieben hat. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Wenn sie ein Schicksal trifft, sagen sie إنا لله وإنا إليه راجعون. Diese Formel, diese Aussage kannte Jakob nicht. Deswegen hat er nicht das gesagt, sondern eben يا أسفا, ja, oh meine Trauer, wie sehr bin ich in Kummer oder Trauer. Wie es eben Sa'id ibn Jubayr rahimahullah ta'ala sagte. Wenn nun gesagt wird, Ya asafa ala Yusuf, ist eine Klage. Wir sollen ja nicht klagen bei Schicksalsschlägen. Wenn jetzt jemand sagt, kommt aber guck mal, das ist eine Art, ein Ausdruck der Klage. Wo bleibt also die Geduld? Dann antwortet man in zweierlei Hinsicht. Erstens, dass er zu Allah geklagt hat und nicht zu den Menschen. Er ist ja weg. Er ging abseits. Das hat er jetzt nicht vor den Leuten gesagt, sondern zwischen ihm und Allah tabaraka wa ta'ala. Und das ist ja nicht verboten, dass du Allah jalla wa ala erwähnst, was deine Kummer sind, was deine Sorgen sind, dass du traurig bist. Du sollst, wie wir das letzte Mal gesagt haben, nicht der ganzen Welt deine Kummer und Sorgen mitteilen, weil sie werden dir sowieso nicht helfen. Zweitens, dass er damit ein Bittgebet meinte. Die Bedeutung ist also, O mein Herr, erbarme dich meines Kummers über Yusuf. Das ist die zweite Deutung. Er meinte also mit Ya Asafa, meine Trauer, also Ya Rabbi, ich bin traurig. Wegen Yusuf. So wie Ayyub sagte, Massani ad-dur, mich hat das Unheil getroffen. Wa anta arhamur rahimin, du bist der Gnädigste aller Gnädigen. Also die Beschreibung der Situation ist ein Bittgebet. Also wenn du deine Situation beschreibst, ja Rabbi, ich habe ein Problem. Das ist ein Bittgebet. Denn wem hast du es beschrieben? Dem Großzügigen. Ich meine, selbst bei Menschen, ja, wenn jemand Probleme hat und er weiß, jemand kann helfen, ja, dann sagt er ihm, ja, ich habe nicht genug zu trinken, zu essen und so weiter. Dann erwartet dieser, der gerade geredet hat und seine Situation geschildert hat, er erwartet, dass der Zuhörer, weil er weiß, er ist großzügig, hilfsbereit und so weiter, dass er ihm etwas gibt. Das heißt also, selbst bei den Menschen ist es bekannt, dass wir, wenn wir bitten, nicht unbedingt die Worte benutzen, die ein Verlangen, ja, ein Wunsch äußern, sondern die Beschreibung der Situation ist Wunsch. Hier müssen wir aber darauf hinweisen, es gibt im Arabischen ein Wort, ein Sprichwort oder eine Aussage, ilmuhu bihali yughnihi an su'ali. Seine Kenntnis über meinen Zustand erübrigt meine Bitte. Also ich brauche gar nicht zu wünschen. Ich brauche gar nicht Allah anzuflehen. Er weiß ja, wie es mir geht. Er weiß, ich bin krank. Ich brauche nicht zu sagen, ja Rabbi, heile mich. Er weiß es. Und wenn er will, wird er mich heilen. Also mache ich kein Dua. Und das ist natürlich fatal. Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, dass wir ihn anflehen. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Und euer Herr hat gesagt, bittet mich, so werde ich erhören. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. Jene, die sich zu stolz sind, die überheblich sind und deswegen kein Dua machen, سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Die werden in Jahannam erniedrigt eintreten. Das heißt also, Allah Azza wa Jalla hat davor gewarnt, dass wir nicht anflehen. Ja, er kennt deine Situation, das ist klar, aber du musst auch bitten um Hilfe, denn er ist der König, Jalla Jalalu. Also, Ya'qub alayhi salam, dieser Ausdruck, Ya asafa ala Yusuf, ist keine Klage, die verboten ist, weil sie keine Klage an Menschen gerichtet ist, sondern an Allah Jalla wa Ala. Und auch der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, als er von der Taif gegangen ist, Dua, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, zu Beginn, kannst du? La ilaha illallah, liegt auf der Zunge. Ila man takiluni, ila Qaribin malaktahu amri. Auf jeden Fall diese Bedeutung. Also er hat erst einmal seine Situation geschildert. Also diese Art und Weise der Schilderung der Situation ist Gang und Gäbe. Dann, und zwar er beklagte sich nur über Yusuf. Er sagte hier ja nicht, Ya asafa ala Yusuf wa Binyamin oder wa Achi, sondern Ya asafa ala Yusuf. Also er hat nur Yusuf gerade erwähnt, obwohl Benjamin ja auch nicht da ist. Warum? Entweder weil Benjamin und auch nicht über den Dritten, da ist ja noch ein anderer, der gesagt hat, ich werde nicht zurückkehren, bis mein Vater mir das erlaubt oder Allah entscheidet. Den hat er auch nicht erwähnt. Denn der Verlust von Yusuf war für ihn die Grundlage der Prüfungen und der Ursprung der Leiden. Das war Beginn dieses Leids. Alles andere folgte daraus. Sein Verlust war in seinem Herzen noch frisch, auch wenn viel Zeit vergangen war. Er hatte sein Herz völlig ergriffen, sodass er ihn nicht vergessen konnte. Außerdem wusste er nicht, ob er noch lebte oder gestorben war. Im Gegensatz zu Benjamin. Also, sie haben nicht gesagt, wir wissen nicht, wo Benjamin ist. Sie haben gesagt, Benjamin hat geklaut, er wurde gefangen. Also da weiß er immerhin, dass er lebt. Bei Yusuf weiß er nicht, ob er lebt. Er weiß, haben wir gesagt, wir werden ja auch nochmal sehen, er weiß, dieser Traum hat sich noch nicht erfüllt. Aber trotzdem ist das ja nicht so eindeutig, dass er sich sicher sein kann, ich werde meinen Sohn treffen und so weiter. Allahu a'lam, was es bedeutet. Du kannst dich auch niederwerfen, nachdem er gestorben ist. Allahu a'lam, am Grabe. Eine Option gibt es viele. Also diese Niederwerfung, Sonne und Mond und die 11 Sterne, ja, je nach Traumdeutung, ich bin kein Traumdeuter, ja, vielleicht sagt eine Traumdeuter so, nein, das bedeutet noch zu Lebzeiten, bitteschön, ich bin kein Traumdeuter. Aber auf jeden Fall, wichtig ist, dass wir wissen, Jakob a.s. hat vieles durchgemacht. Nur weil er Prophet war, heißt es nicht, dass er schon alles wusste, ja, okay, Benjamin ist auch weg, alles klar, ja, ja, die kommen noch alle. Nein, so war es nicht. Er wusste es nicht. Und er trauerte so sehr, dass er blind wurde. Also das zeigt, dass er es nicht wusste. Warum soll er erblinden, wenn er weiß, es gibt ein Happy End? Der muss nur ein paar Jahre warten und dann war es, dann kommt Yusuf wieder und Benjamin und alles ist schön. Also das sind alles Anzeichen, dass Jakob a.s. tatsächlich nicht wusste, wie es weitergeht. Er hatte eine grobe Ahnung, da muss noch irgendwas passieren. Weil da war ja dieser Traum. Aber was genau? Allahu a'lam. Was Yusuf betrifft, so gab es in seiner Angelegenheit nichts, was die Kette seiner Hoffnung bewegte, außer der Barmherzigkeit Allahs und seiner Gnade. Zudem war Yusuf der Sohn, den er am meisten liebte, und deshalb erinnerte er sich ständig an ihn und vergaß ihn nicht. Es wurde auch gesagt, der Koran erwähnte seine Klage über Yusuf a.s. und erwähnt nicht seine Klage über die beiden anderen Söhne, weil diese Klage mit dieser Geschichte zusammenhängt. Das bedeutet jedoch nicht, dass Jakob a.s. niemals über jemand anderen als Yusuf traurig gewesen war. Also das ist auch eine Interpretation, dass gesagt wird, gut, das Ausschlaggebende für uns jetzt ist Yusuf. Die Geschichte, es geht um Yusuf, es geht nicht um Benjamin. Also auch die Emotionslage in Bezug auf Yusuf wurde erwähnt und nicht jedes Detail, jede Traurigkeit, die er erlebt hat, wird in der Sure erwähnt, sondern nur das, was mit Yusuf zu tun hat. Wallahu a'lam. Also, ja asafa ala Yusuf ist, haben wir gesagt, eine Andeutung eines Bittgebets, dass er seinen Kummer beseitigen soll, indem eben Yusuf a.s. zurückgebracht wird. Und darin befindet sich eine rhetorische Sache, das nennt man, oder wird übersetzt, lautische Übereinstimmung, wenn das so korrekt übersetzt ist, Allahu a'lam. Ein Jinas. Ein Jinas ist eine Übereinstimmung. Und zwar, was sagte er? Ja, asafa ala Yusuf. Asaf, Yusuf. Wenn mehrere Buchstaben gleich sind, dann ist das passender. Dann hört es sich besser an. Ja, und das ist eben, er hätte auch ein anderes Wort für Trauer nehmen können, für Kummer, Sorge und so weiter. Aber warum gerade Asaf? Ja. Denn das passt mehr zu Yusuf. Da ist auch Sin und Fa und bei Asaf ist auch Sin und Fa. Und das ist eine rhetorische Besonderheit. Das kennen wir ja auch im Deutschen. Wenn dann zum Beispiel die Buchstaben gleich sind. Ja? Also man versucht in einem Satz, dass man mehrere, oder in Versen, ja, also im Gedicht, dass die Buchstaben gleich sind. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber ja, auf Deutsch.
Bei der Alliteration, wo die beiden Anfangsbuchstaben gleich sind.
Ja, hast du ein Beispiel?
Alabama Allah.
Ja, zum Beispiel Alabama Allah. Aber so im so gängige Sprüche, Werbespots besonders. Da du hörst dann immer die gleichen Buchstaben. Lidl lohnt sich. Ja, also ich bekomme von Lidl nichts, ja. Das könnt ihr mir glauben, aber ich habe jetzt wirklich kein besseres Beispiel, ja. LL, sowas, ja. billig bringt, was weiß ich was. Ja? Also diese Form, ja, dass eben die Buchstaben sich wiederholen, das ist ein rhetorisches Mittel. Ja? Und deswegen eben Asafa, Yusuf. Also Wortspiel durch unterschiedliche Wortformen desselben Wortstammes. Dann die nächste Ayah.
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
Sie sagten bei Allah, du hörst nicht auf, Yusuf zu erwähnen, bis du schwach wirst oder zu den Zugrundegehenden gehörst. Also du vernichtest dich noch mit dieser Trauer. Das heißt, du wirst Yusuf weiterhin ständig erwähnen, bis dein Körper und dein Verstand schwach werden und du durch die starke Trauer über ihn den Untergang nahe kommst. Az-Zamakhshari sagte, wenn du sagst, wie konnte es einem Propheten Allahs geschehen, dass seine Trauer ein solches Ausmaß erreichte? Dann lautet die Antwort, der Mensch ist von Natur aus so geschaffen, dass er bei schweren Prüfungen seine Trauer nicht völlig beherrschen kann. Deshalb wurde seine Geduld gelobt, nämlich, dass er sich beherrschte und sich selbst zurückhielt, so dass er nichts tat, was nicht angemessen ist. Also die Trauer an sich zu haben, das ist noch nicht Übertretung. Aber wenn das dann andere Formen einnimmt, wie Fluchen, Schlagen, Allah, sich selbst, ja, dann ist natürlich haram. Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, weinte auch um seinen Sohn Ibrahim und sagte, das Auge weint und das Herz ist traurig, doch wir sagen nur das, womit unser Herr zufrieden ist. Und wahrlich, wir sind über deine Trennung, o Ibrahim, traurig. Also Ibrahim war ja der Sohn von Maria und ist als kleines Kind gestorben. Der tadenswerte Jammer ist nur der, der von Unwissenden geschieht. Lautes Klagen, Geschrei, das Schlagen auf Brust und Gesicht sowie das Zerreißen der Kleidung, das ist nicht erlaubt. Er sagt weiter, von Al-Hassan wird berichtet, dass er um ein Kind oder um jemand anderen weinte. Man sagte zu ihm deshalb etwas, warum weinst du? Da sagte er, ich habe nicht gesehen, dass Allah die Trauer für Ja'qub zu einer Schande gemacht hat. Also wenn Ja'qub geweint hat, bis er blind geworden ist, dann darf ich doch auch weinen, wenn ein Kind gestorben ist oder sowas ähnliches. Hier möchte ich etwas erwähnen, und zwar, weil ich hier Az-Zamakhshari zitiert habe. Und ab und zu hörte ja verschiedene Tafsir-Gelehrte, die hier zitiert werden. Und natürlich bin nicht ich derjenige, der das hier sammelt, ich übersetze nur, sondern die Gelehrten, die eben die Tafsir-Werke schreiben, sammeln die Aussagen. Az-Zamakhshari ist einer der größten, wenn nicht der größte Mu'tazili-Tafsir-Gelehrte. Also der ist ein Mu'tazili. Wie kann man dann so jemanden zitieren? Dazu habe ich ein Zitat von Ibn Uthaymin aus seiner Erläuterung der Einführung in Tafsir von Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Ibn Uthaymin sagt, Al-Kashshaf von Az-Zamakhshari ist ein bekanntes und verbreitetes Buch. Es ist gut in Bezug auf Sprache und Rhetorik. Er war ein Meister der Rhetorik. Jedoch basierte es auf den Grundlagen der Mu'tazila, so wie der Scheich, also Scheich al-Islam ibn Taymiyyah, weil er erläutert ja das Werk von ibn Taymiyyah, so wie ibn Taymiyyah es sagte. Man erkennt seine Aussagen darüber kaum, außer wenn man Wissen über die Lehre der Mu'tazila und die Lehre der Ahlus Sunnah und Jama'ah besitzt. Das heißt, wenn du alleine den Tafsir von Az-Zamakhshari lesen würdest, würdest du nicht herausfinden, hier liegt er falsch, hier liegt er richtig. Weil vieles auf sprachlichem Niveau, da holt ihr grammatikalische Regeln und am Ende sind das erfundene Regeln, die seine Lehre des I'tizal untermauern sollen. Das heißt, wenn du nicht weißt, was die Aqida der Mu'tazila ist, und wenn du nicht weißt, was die Aqida von Ahlus Sunnah ist, dann kannst du mit dem Buch nichts anfangen. Er sagt weiter, dies gilt, wenn er über Dinge spricht, die mit den Namen und Eigenschaften Allahs und mit ihrer Lehre zusammenhängen. Wenn er jedoch über Rhetorik und die arabische Sprache spricht, dann ist er gut, sagt wer? Ibn Uthaymin. So. An anderer Stelle sagt Ibn Taymiyyah, der Tafsir von Ibn Atiyyah habe ich auch ab und zu mal erwähnt. Und ähnliche Werke folgen eher der Sunna und der Gemeinschaft, also Ahlus Sunna und Jama'a, und sind freier, also weniger Neuerungen, freier von Neuerungen als der Tafsir von Az-Zamakhshari. Wenn er die Aussagen der Salaf, die in den überlieferten Tafsiren vorhanden sind, vollständig und korrekt wiedergegeben hätte, wäre dies besser und schöner gewesen. Denn er überliefert häufig aus dem Tafsir von Muhammad ibn Jarir al-Tabari, der zu den bedeutendsten und wertvollsten überlieferten Tafsiren gehört. Danach lässt er jedoch das, was Ibn Jarir von den Salaf überliefert hat, oft ganz weg und erwähnt stattdessen das, was er als die Meinung der Gelehrten bezeichnet. Damit meint er eine Gruppe von Leuten des Kalam, also Sekten, die ihre Grundlagen mit Methoden festgelegt haben, die denen ähneln, mit denen die Mu'tazila ihre Grundlagen festgelegt haben. Auch wenn sie der Sunna näher stehen als die Mu'tazila. Die Ash'ariya und Maturidiyya sind näher zur Sunna als die Mu'tazila. Dennoch muss jedem sein Recht gegeben werden und man muss wissen, dass dies eine Art von Tafsir nach einer bestimmten Lehrmeinung ist. Das sagt Ibn Taymiyyah. Ibn Uthaymin kommentiert, dies gehört zu den Worten des Scheich, rahimahullah, und es zeigt, dass er gerecht und ausgewogen ist. Die Wahrheit muss angenommen werden, selbst wenn sie von jemandem aus den Leuten der Neuerungen kommt. Nochmal, die Wahrheit muss angenommen werden, selbst wenn sie von jemandem aus den Leuten der Neuerungen kommt. Wenn einige von ihnen der Sunna näher stehen als andere, dann soll man sie dafür loben. Dass man jedoch alles, was die Leute der Neuerungen sagen, pauschal zurückweist, sogar das, was davon richtig ist, und sagt, das hat jemand gesagt, der eine Neuerung begeht, ist falsch. Es gibt ja die Sekte, Madkhalis, ja, die, sobald du einen Fehler hast, das war's, von dem darfst du nie wieder was nehmen. Du, wenn du ihn zitierst, bist du schon weg. Bitte schön, Ibn Uthaymin. Er sagt, nimm das Gute. Ja, der Laie muss aufpassen, das stimmt. Der Laie, wenn du nicht genug Wissen hast, um zu unterscheiden, was ist richtig und was ist falsch, Finger weg. Halte dich an die Großgelehrten, die bekannt sind für ihre richtige Ansicht. Aber wenn jetzt ein Gelehrter jemanden zitiert, wie zum Beispiel jetzt in diesem Tafsir, ein Gelehrter zitiert, Az-Zamakhshari, oder ist ja egal wer, ja? Al-Qurtubi, Qurtubi ist das Gleiche, ja? Oder Al-Bayhaqi, große Gelehrte, aber sie haben in der Aqida einige Fehler. Heißt das jetzt, dass derjenige, der das zitiert, keine richtige Aqida hat? Nein, er nimmt sich das Richtige und lässt das Falsche. Genauso Ibn Ashur, rahimahullah, ein riesen Tafsir-Gelehrter, zeitgenössischer, aber natürlich tendiert zu den Ash'ariten. Heißt es, Finger weg und wir nehmen nichts mehr? Das ist nicht die Methode unserer Gelehrten. Ibn Uthaymin sagt also, nimm das Richtige, wenn du Wissen hast und weißt, wie du das Richtige vom Falschen unterscheiden kannst. Du gehst nicht zum Tafsir von Az-Zamakhshari und sagst, alles klar, Ibn Uthaymin hat gesagt, ich darf profitieren. Nee, nicht du. Wir reden nicht darüber. Wir reden über die Gelehrten, die das machen. Weil leider diese Madkhalis greifen dann Prediger an oder Gelehrte an. Oh, guck mal, der hat den und den zitiert. Oh, guck mal, der sagt, der und der sagt. Und es gibt ja, oder auch andere Fanatiker, Tekfir und so weiter und so fort. Guck mal, der sagt, was weiß ich, einer der zeitgenössischen Mufassirun, Al-Sha'rawi, rahimahullah, ägyptischer Mufassir, ja. Ja, natürlich hat er auch seine Fehler, wie wir alle Fehler haben, möge Allah uns vergeben. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass du ihn komplett abstempelst. Das heißt also, wenn Gelehrte, nicht wir Laien, wenn Gelehrte sagen, guck mal, hier sagt XY was Gutes. Denn du findest manchmal Weisheiten, Lehren, die abgeleitet wurden, bei einem und findest sie nirgendwo anders. Subhanallah, Allah Azza wa Jalla hat die Versorgung aufgeteilt. Wenn du also sagst, ich nehme nichts, ja dann gute Nacht. Weil die Fanatiker kommen dann und sagen, du darfst kein Buch nehmen. An-Nawawi, schmeiß weg. Ibn Hajar, schmeiß weg. As-Suyuti, a'udhu billah. Ibn Hazm, dieser Kafir. Das gibt es wirklich, diese Leute. Wenn du dann alle Bücher wegschmeißt, okay, wem sollen wir jetzt folgen? Hallo, hier bin ich. Ich, Abu XY, ich bin doch da. Ich gebe euch, also ich soll diese großartigen Gelehrten wegschmeißen und dich als Maßstab nehmen. Wer bist du denn? Und das ist die Gefahr, wenn man Gelehrte angreift, barakallahu fi. Natürlich, wir können nicht erwarten, dass Gelehrte unfehlbar sind. Also wer sagt, wir dürfen nur von Unfehlbaren lernen, nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, also der muss sich fragen, ob er überhaupt Muslim ist. Gibt es noch einen Unfehlbaren nach dem Propheten alaihi salatu wasallam? Jeder Gelehrte kann Fehler machen. Wenn du also sagst, sobald ein Gelehrter einen Fehler gemacht hat, stempel ihn ab und schmeiß weg, was bleibt denn bitte schön übrig? Nichts mehr. Noch einmal, zum Mitschreiben. Das heißt nicht, dass ein Laie sich auf den Weg macht und selbst pflückt. Nein, nein, nein. Vielleicht pflückst du einen Pilz, der giftig ist. Aber geh mit einem Lehrer, mit einem Wissenden, der sagt dir, diesen Pilz kannst du essen und den kannst du nicht essen. Aber dass du sagst, in diesem Wald will ich überhaupt nichts mehr nehmen, weil da giftige Pilze sind. Aber da gibt es auch genießbare. Also sagt Ibn Uthaymin nochmal, wenn einige von ihnen in der Sunna näher stehen als andere, dann soll man sie dafür loben. Uiuiui, also wenn du jemanden lobst, ja, also wenn du sagst zum Beispiel, Huwaini, rahimahullah, jazallah, a'udhu billah, da hat Huwaini gelobt. Wenn du die lobst, bist du schon unten durch bei diesen Leuten. Dass man jedoch alles, was die Leute der Neuerungen sagen, pauschal zurückweist, sogar das, was davon richtig ist und sagt, das hat jemand gesagt, der eine Neuerung begeht, ist falsch. Denn die Pflicht ist, dass der Mensch die Wahrheit sagt, wo immer sie ist und nicht auf den Sprecher schaut. Deshalb wurde gesagt, die Männer werden an der Wahrheit erkannt, nicht die Wahrheit an den Männern. Wenn du die Wahrheit nach den Männern beurteilst, bedeutet das, dass du ein blinder Nachahmer bist. Wenn du jedoch die Männer nach der Wahrheit beurteilst, sodass jemand, wenn er die Wahrheit sagt, als jemand gilt, der im Recht ist, dann ist dies Gerechtigkeit. Der Scheich, er meint also Ibn Taymiyyah, sagt also, jedem, dem ein Recht zusteht, muss sein Recht gegeben werden, selbst wenn er zu den Leuten der Neuerungen gehört. Wenn er der Sunna näher steht, sagen wir, dieser Neuerer, der hat einen Fehler, aber er steht der Sunna näher als jener. Ibn Uthaymin, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Dass niemand kommt und sagt, ihr seid, Allahu a'lam, was für, ja, bitteschön, das ist Ibn Uthaymin, rahimahullah. Und deswegen sage ich immer wenn gefragt wird, was hältst du von diesem Scheich und von diesem, was ist erstmal, das ist nicht die Methode von Al-Sunna, diese Fragen zu stellen, um zu prüfen, um deine Einstellung zu prüfen. Und zweitens, lass diese, der oder der, wir nehmen Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Al-Bani, Al-Fawzan zum Beispiel, es sind nicht die einzigen Gelehrten, wie ich immer sage, aber für diejenigen, die als Referenz nehmen, und führe mich nicht in Diskussionen über einige andere Schüler. Du willst nicht Al-Huwayni, dann lass ihn. Du musst nicht unbedingt von Al-Huwayni lernen. Lern von Ibn Baz. Aber zwing mir auch nicht auf, von einem anderen Gelehrten zu lernen. ob es Rabi' al-Madkhali rahimahullah ist oder ein anderer. Jeder hat Fehler und jeder hat auch Gutes. Wir sind auch nicht die Fraktion, die dann sagt, Rabi' al-Madkhali, a'udhu billah und was weiß ich was. Und so. Der Mann, rahimahullah, hat Gutes und hat Schlechtes, so wie jeder von uns hat Gutes und hat Schlechtes. Nimm das Gute, lass das Schlechte. Ja, woher will ich denn wissen, was richtig und was falsch ist? Deswegen sage ich, kehre zurück zu Ibn Baz, Ibn Uthaymin al-Albani. Da streiten sich da die Leute, die nach Manhaj al-Salaf gehen. Natürlich, die anderen Sekten, die sagen, das sind keine Gelehrte. Aber es geht jetzt um die Diskussion innerhalb der Anhänger von Manhaj al-Salaf. Da ist eine Art Konsens, dass das anerkannte Gelehrte sind. Also dann belasse es bei ihnen. Und immer wenn einige Gelehrten strittig sind, sag, Alhamdulillah, möge Allah sie belohnen für ihr Gutes, möge Allah ihnen ihre Fehler vergeben. Aber ich habe mein Ibn Baz ibn Uthaymin al-Bani, Fawzan ibn Jibrin, die Liste ist lang, walillahi alhamd wal minna. Deswegen, barakallahu fikum, wenn ihr, ob hier oder egal wo, hört, dass jemand, der normalerweise immer nach Sunna versucht zu gehen, aber jetzt Namen erwähnt, ob es Al-Ghazali ist, ob es Suyuti ist, es gibt ja viele. Da darfst du nicht denken, ach guck mal, ja, Al-Ghazali ist Ash'ari oder der ist Nasafi zum Beispiel, hat auch ein Tafsir, Imam Nasafi. Oh, das ist ein Maturidi oder Allahu A'ad. Ja, ist ja gut. Du sollst ja nicht die Maturidi-Aqida übernehmen, sondern diese eine Sache, die er erwähnt hat, die richtig ist, gemäß den Aussagen der Gelehrten. Dann sagte er, Ayah 86,
قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
Er sagte, ich klage meinen Kummer und meine Trauer nur Allah. Und ich weiß von Allah, was ihr nicht wisst. Ibn Ashur, rahimahullah, sagt, Al-Bath, er sagte, innama ashku, Bathi. Al-Bath ist die starke Sorge. Also nicht nur Sorge, eine tiefe Sorge, starker Kummer. Nämlich das intensive Nachdenken über etwas, das einem Leid zufügt. Und Al-Huzn ist die Trauer über etwas Verlorenes. Also Beth ist die Sorge. Du überlegst und überlegst und überlegst und überlegst. Du denkst die ganze Zeit an diese Sache. Und Huzn ist Trauer, dass eben nicht das erreicht wurde oder du nicht das bekommen hast, was du wolltest. Zwischen Sorge und Trauer besteht ein Verhältnis von teilweiser Überschneidung. Also wenn ihr, jetzt ein bisschen Mathe wieder, ja, und zwar ihr habt eine Menge, A, Menge B, ja, und dann gibt es eine Schnittmenge. Ja, das heißt, Begriffe können verschiedene Bedeutungen haben, aber in einem Bereich gibt es Überschneidungen. Er sagt also, Sorge und Trauer, da besteht ein Verhältnis von teilweiser Überschneidung. Beides traf bei Jakub zusammen, denn er war voller Sorge durch das Nachdenken über das Schicksal Yusufs und über das Leid, das ihm in der Fremde begegnen könnte. Also, was war seine Sorge? Wie geht's ihm? Hat er was zu essen, zu trinken? Was? Wird er gefoltert? Lebt er? Und zugleich war er traurig über seine Trennung. Also dieses ist ein Gemisch. Ja? Also beides war vorhanden im Herzen von Ja'qub alayhi salam. Al-Shawkani rahimahullah sagt, Al-Bath ist die größte und schwerste Form der Trauer. Es wurde auch gesagt, es bedeutet Sorge. Und es wurde gesagt, es bedeutet Bedürfnis. Nach dieser letzten Erklärung wird die Verbindung zwischen Beth und Huzn deutlich. Wenn Beth jedoch als große Trauer verstanden wird, dann bedeutet diese Aussage, ich klage meine große Trauer und das, was darunter an Trauer liegt, nur Allah und niemandem sonst von den Menschen. Innama ashku bathi, größte Trauer, وحزني und die kleine Form der Trauer, beides erwähne ich nicht den Menschen, sondern nur Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Und ich weiß von Allah, was ihr nicht wisst. Das heißt, ich habe von Allah Wissen, dass er mich gelehrt hat und das ihr nicht kennt. Ibn Atiyah sagte, es ist möglich, dass er damit auf sein gutes Vertrauen in Allah und auf Allahs gute Gewohnheit mit ihm hinwies. Also im Sinne von, ich weiß, wie Allah mich bis jetzt behandelt hat. Dass mein Leben bis jetzt, das kenne ich, ihr kennt es nicht. Ich hatte schon vieles erlebt, schon viele Kummer und Sorgen und Allah Azzajal hat alles gelöst. Ihr wisst das nicht, ich habe das erlebt. Das ist eine Bedeutung. Es ist auch möglich, dass er damit auf den erwarteten Traum hinwies. Also ich kenne den Traum, den ihr nicht kennt. Wenn wir davon ausgehen, die Brüder von Yusuf haben den Traum nicht mitbekommen. Wie gesagt, einige sagen, sie haben den Traum mitbekommen, deswegen haben sie ja alles getan und ihn in den Brunnen geschmissen. Aber auf jeden Fall, er sagte, auch selbst wenn sie ihn kennen, er kennt die Traumdeutung, sie nicht. Also ich habe Wissen über den Traum und dessen Deutung, ihr habt das nicht. Also ich weiß, es gibt ein Happy End. Wie ganz genau weiß ich, wann weiß ich auch nicht. Und selbst wenn etwas Gutes kommen wird, wünschst du dir ja, dass es bald kommen wird. Also diese Ungewissheit, wann, heute, morgen, nächste Woche, ist schon auch etwas, was anstrengend ist. Nämlich also den Traum, den Yusuf a.s. gesehen hatte. Ibn Ashur rahimahullah sagt, wenn Allah die Erleichterung einer Not will, bereitet er ihre Ursachen vor. Wer daran glaubt, dass Allah über umfassende Macht verfügt, hält so etwas nicht für unmöglich. Daher ist es seine Pflicht, die Mittel zu ergreifen und sich auf Allah zu verlassen, damit er sie erleichtert. Also diesen Weg zu lösen. Die Menschen jedoch, die nicht an Allah glauben, beschränken sich auf das, was gewöhnlich geschieht und leugnen alles andere. Und das sehen wir auch zum Beispiel bei Krankheiten, dass tatsächlich diese Hoffnung auch mit ein Grund sein kann, dass eine Krankheit beseitigt wird. Also möge Allah uns bewahren, viele Krebspatienten, wenn sie loslassen, wird es schlimmer. Aber wenn sie die Hoffnung haben, dass es besser wird, kann es muss nicht immer sein, aber kann es sein, dass da eine gewisse Verbesserung vorhanden ist. Also die Psyche, das will ich damit sagen, die Psyche hat einen Einfluss auf das Physische. Ibn Rajab, rahimahullah, sagt, wenn die Not stark wird und die Angelegenheit sehr schwer wird, dann ist die Erleichterung in der Regel nahe. Dieser Satz ist eine Lehre, ein Gesetz. Wenn die Not stark wird und die Angelegenheit sehr schwer wird, dann ist die Erleichterung in der Regel nahe. Je tiefer die Nacht ist und dunkler, umso näher kommt die Morgendämmerung. Das heißt also, mit der Erschwernis kommt Erleichterung. Inna ma'al usri yusra. Zu den feinen Geheimnissen, warum Erleichterung mit der Verschärfung der Not verbunden ist, gehört, wenn die Not sehr stark wird, sich steigert und ihren Höhepunkt erreicht, entsteht Verzweiflung daran, dass sie von Seiten der Geschöpfe beseitigt werden kann. Dann richtet sich die Abhängigkeit allein auf den Schöpfer. Warum prüft dich Allah mit so einer starken Prüfung? Damit du die gesamte Geschöpfe vergisst. Nur noch Allah. Sobald nur ein Funken, ja, der Arzt ist schon gut. Ah, das Medikament, habe ich gehört, wirkt. Ah, dieses. Oder ja, ich glaube, der Job, der gibt. Oder was weiß ich. Die UNO-Resolution 5837a ist egal was. solange noch ein Funken Hoffnung an einem anderen außer Allah ist, wird dein Dua nicht voller Ikhlas rauskommen. Aber wenn du weißt, es ist außen vorbei. Niemand kann helfen. Nur noch Allah. Dann wirst du 100% Ikhlas haben. Und genau das will Allah Jalla wa'ala. Er will das aus dir herausbringen. Dieses reine, klare, dieser reine und klare Ikhlas. Deswegen kommt diese Prüfung, die so schwierig ist. Möge Allah uns bewahren. Wenn die Not sehr stark wird, sich steigert und ihren Höhepunkt erreicht, genau das hatten wir. Wer seine Abhängigkeit von den Geschöpfen löst und sich an den Schöpfer bindet, dem antwortet Allah und nimmt die Not von ihm. Denn Tawakkul bedeutet, die Erwartung an die Geschöpfe abzuschneiden und die Hoffnung auf sie aufzugeben. Allah berichtete über Ja'qub a.s., dass er die Hoffnung auf das Wiedersehen mit Yusuf nicht aufgab. Er sagte zu seinen Söhnen, geht und erkundigt euch nach Yusuf und seinem Bruder und verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Und er sagte, vielleicht bringt Allah sie mir alle zusammen zurück. Dann machen wir inshallah ta'ala an dieser Stelle einen Halt, bi'innillahi tabaraka wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Vertrauen auf ihn stärken, möge Allah jalla wa ala unseren Iman festigen und möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns die guten Taten annehmen. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.